Unser Text für heute steht im Propheten Hosea Kapitel 8. An deinen Mund das Horn, wie ein Adler kommt es über das Haus des Herrn, weil sie meinen Bund übertreten und mit meinem Gesetz gebrochen haben. Sie schreien zu mir um Hilfe, mein Gott, wir kennen dich, wir Israel. Doch Israel hat das Gute verworfen, der Feind jage ihm nach. Sie selbst haben Könige gemacht, doch es ging nicht von mir aus. Sie haben Oberste eingesetzt und ich wusste es nicht. Ihr Silber und ihr Gold verwenden sie für ihre Götzenbilder, damit es vernichtet wird. Er hat dein Kalb verworfen, Samaria. Mein Zorn ist gegen sie entbrannt. Wie lange sind sie zur Reinheit unfähig? Denn es ist von Israel, das hat ein Handwerker gemacht, kein Gott ist das. Vielmehr wird das Kalb Samarias zu Stücken werden. Ja, Wind säen sie und Sturm ernten sie. Ein Halm, der nicht sprost, bringt kein Mehl. Selbst wenn er etwas brächte, würden Fremde es verschlingen. Verschlungen ist Israel. Jetzt sind sie unter den Völkern wie ein Gefäß geworden, an dem man keinen Gefallen hat. Denn sie sind nach Asso hinaufgezogen. Ein Wildesel bleibt für sich allein, Ephraim aber spendet Liebesgeschenke. Auch wenn sie unter den Heiden Liebesgeschenke annehmen, will ich sie jetzt sammeln, dass sie sich bald winden wegen der Last des Königs, der Fürsten. Ja, Ephraim hat die Altäre vermehrt. Zum Sündigen dienen sie ihm, Altäre zum Sündigen. Schreibe ich ihm 10.000-fach meine Gesetze auf, wie Fremdes würden sie geachtet. Als Schlachtopfer meine Opfergaben opfern sie Fleisch und essen es. Der Herr hat keinen Gefallen daran, jetzt denkt er an ihre Schuld und sucht ihre Sünden heim. Nach Ägypten werden sie zurückkehren. Israel hat den vergessen, der es machte und hat Paläste gebaut und Juda hat die befestigten Städte vermehrt. Aber ich werfe Feuer in seine Städte, das verzehrt seine Paläste. Ich weiß nicht, wie euch das geht, so auf den ersten Blick, wenn man das hört oder liest, dann scheint das eine sehr unstrukturierte Rede zu sein. Wenn wir uns näher damit befassen, merken wir zwei Dinge. Einmal, wie aktuell das heute ist. Und zum anderen, wie viel Werben um das Volk Gottes auch im Gericht geschieht. Und wie viele Querverweise wir in diesem einen Kapitel finden, sowohl zu anderen Stellen des Alten Testamentes als auch schon zum Neuen Bund. An deinen Mund das Horn. Das ist das Wort Gottes an den Propheten Hosea. An deinen Mund das Horn. Das ist das Schofar, dieses Witterhorn. Kennt das? Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Alphorn. Langes, meistens gedrehtes. Das war gleichzeitig die Lärmposaune. Die Kriegstrompete. Und das erinnert mich an das, was Jesus sagt. Ich bin nicht gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen, sondern das Schwert. Wir haben heute in einer Zeit, die ähnlich wie zur Zeit Hoseas vom Abweichen von Gott gekennzeichnet ist, eine merkwürdige Verkürzung der Verkündigung. Ich habe das gerade vor kurzem gelesen. Die frommen Russen, früher, als sie in Deutschland in Gefangenschaft gekommen sind, haben die gesagt, in Deutschland heißt der Gott lieber Gott. Gar nicht mit zwei Worten, sondern zusammengeschrieben. Lieber Gott oder Herrgott. Ja, haben uns so gewöhnt an diese verkürzte Verkündigung, dass Gott ein lieber Gott ist, dass wir darüber vergessen, dass dieser Gott der Liebe auch ein Gott des Gerichtes ist. Und dass Liebe ohne Gericht gar nicht Realität ist. Liebe ist auch in Familien oder in der Elternschaft gar nicht als Liebe erfahrbar, wenn sie nicht mit Zucht verbunden ist. Es gibt so eine Art Affenliebe, so nennt man das. Dass man ein Kind überschüttet und auch klammert damit, indem man jeden Anspruch von ihm wegnimmt. Und so wünschen sich viele Leute, dass Gott sei. Nur, dass er auch nicht klammert, dass er zuständig ist für die guten Seiten des Lebens und ansonsten soll er sich bitte raushalten. Das ist er nicht. An deinen Mund das Horn. Es gehört zu den oft queren Pflichten des Propheten, das Gericht Gottes zu verkündigen. Und wenn in einem Menschen die Liebe Gottes Wurzeln geschlagen hat, dann hört er das Wort. Ich bin sehr bewegt, dass ich jetzt seit mehreren Wochen oder Monaten schon beobachte, dass jeder Gottesdienst diese Frucht nach sich zieht. Ich bemühe mich, das Wort Gottes in gerade Richtung zu schneiden, so wie es in dem Neuen Testament gesagt wird, ohne dass das auf irgendjemanden zielt oder dass ich damit jemanden auf den Kicker nehme. Aber es geschieht, dass das Wort Gottes in das Herz fällt und dass Menschen unter uns dadurch verändert werden. Das freut mich. Da ist die Liebe Gottes in dem Herzen desjenigen verwurzelt. Und wir reagieren auf die Liebe Gottes dadurch, dass wir auf sein Gerichtswort achten, dass wir es ernst nehmen, dass wir dadurch unser Leben verändern lassen. So wie in einer normalen Familie, in normalen Elternschaft. Dass Eltern ihre Kinder ermahnen und die Kinder lassen sich reden. Das ist ein Zeichen gegenseitiger Liebe. Wie ein Adler kommt es über das Haus des Herrn, weil sie meinen Bund übertreten und mit meinem Gesetz gebrochen haben. Was heißt das, wie ein Adler kommt es über? Wer hat mal einen Adler gesehen, der über was kommt? Gibt ja nicht so viele hier bei uns. Ich habe einmal einen Seeadler gesehen, der einen Rehkitz geschlagen hat. Dann hingen die langen Beine so runter. Der hatte richtig Mühe, dann wieder aufzusteigen. Und durch diese Begebenheit ist mir das bewusst geworden, was mit diesem Vers gemeint ist. Wie ein Adler kommt es über das Haus des Herrn, weil sie meinen Bund übertreten haben. Ich sage das mal so. Gott lässt es wie ein Adler auf das Passahlamm kommen und trägt es weg. Weil der Bund, der ja mit dem Blut des Lammes geschlossen wird, übertreten ist. So nimmt Gott, wenn ein Mensch sich beständig aus seinem Bund entfernt, Jesus Christus weg. Das Blut des Bundes weg von demjenigen. Wir lesen es in der Offenbarung, dass mehrfach, dass ein Adler ausgeht und das Gericht Gottes über diese Erde ausruft. Und wir lesen das in den Briefen, dass wenn ein Mensch das Wort Gottes verworfen hat und das Opfer, was Jesus Christus für ihn gegeben hat, es keine weitere Sühnung für Sünden gibt. Ein Mensch, der Jesus Christus verwirft, von dem wird dieses Passahlamm weggenommen. Und die Bedeckung seiner Sünden ist unmöglich. Ein Mensch, der Jesus Christus verwirft, läuft mit der offenen Wunde oder mit der offenen Schande seiner Sünden, der unsichtbaren, bösen Welt ausgeliefert. Es ist nichts mehr, was diese Sünde bedecken könnte. Deswegen heißt es, hüten wir uns, dass wir nicht etwa nach demselben Beispiel des Unglaubens fallen, wie das viele Teile des Volkes Israel gewesen sind. Berufene Leute, Männer, denen Gott das Erbe zugesprochen hat, in ihren Vätern Abraham, Isaak und Jakob, und die es doch nicht erlangt haben durch eigenen Ungehorsam und durch einen beständigen Unglauben. Uns ist es gesagt, dass wir uns hüten sollen. Das heißt, es geht auch, sich zu hüten. Sonst würde Gott uns das nicht sagen. Dass wir dieses Wort nicht hören als eine Drohbotschaft, Kopf runter, hoffentlich ist das bald vorbei, ist nun mal so, habe ich nur gemacht, kann ich nicht dran ändern, wird es wohl so sein. Das ist das, was der Satan Menschen einredet, wenn sie auf dem bösen Weg sind. Dass er sagt, hat sowieso keinen Sinn, ist eh zu spät, brauchst dich gar nicht mehr zu ändern, wird nichts mehr. Gott will, dass wir umkehren. Gott sagt dieses Wort seinem Volk durch den Propheten Hosea, dass sie umkehren. Uns ist es heute gesagt, dass wir umkehren. Das ist Gnade, das ist Freude. Aber wenn wir uns von seinem Bund und seinen Gesetzen entfernen, dann fällt es wie ein Adler auf uns und nimmt das wieder weg. Jesus hat das mal so gesagt, wenn das Wort Gottes ausgestreut wird und es fällt auf das Steinige, dann kommen die Vögel, also und fällt auf den Weg, dann kommen die Vögel und fressen es weg. Und erklär das. Bevor es noch wurzeln kann, kommt der Teufel und raubt es wieder. Ich bin unglücklich, wenn ich sehe, dass wir oder dass unsere jungen Leute nicht wirklich mit Herzensentschluss und mit Herzenshingabe auch in unseren Gottesdienst sind. Oh, man hat es mit den Gedanken woanders und man sieht es, man nimmt es wahr. Innere Zerstreuung. Das ist der Boden, auf dem der Teufel das wieder wegnehmen kann, was Gott anbietet, was Gott uns gibt. Sie schreien zu mir um Hilfe, mein Gott, wir kennen dich doch, wir Israel. Kennen wir das? Dieses Stoßgebet, dieses Seufzen? Wie kannst du das zulassen? So hört sich das meistens in unserer Sprache an. Gehören wir nicht zu dir? Haben wir uns nicht bekehrt? Sind wir nicht getauft? Sind wir nicht in der richtigen Gemeinde? Das sind so unsere inneren Überzeugungen. Was sagt Jesus dazu? Viele werden sagen, Herr, haben wir nicht in deinem Namen dies und jene Wunde getan? Herr, tu uns auf. Und er sagt, ich kenne euch nicht. Und er macht das fest an ganz praktischen Dingen. Den Armen zu helfen, Gefangene zu besuchen, Hungrige zu speisen, Durstige zu trinken. Das sind diese praktischen Dinge. Gelebte Gerechtigkeit. Die den Unterschied macht, ob jemand erkennbar in der Gottesfurcht und in der Nachfolge Jesu Christi steht, oder ob das fromme Blasen sind, die von unserem Alltag sich dann abgehoben haben und dort machen wir unser eigenes Ding. Wenn es heißt, Gott hat einen Plan für unser Leben, dann ist das nicht zu verstehen wie so ein Marionettenpüppchen, wo er dann an den Fäden zieht und wir müssen genau das machen, was er sich eben vorgestellt hat. Eigentlich wollen wir hier lang und er zerrt dann und reißt uns dann auf die andere Seite. Sondern ein Plan für unser Leben heißt, dass wir in Übereinstimmung mit ihm alle unsere Fähigkeiten, unsere Kräfte, so wie es heißt, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit allen Kräften, mit unserem Verstand ihm dienen. Gutes zu wirken gegen jedermann, am meisten aber gegen die Hausgenossen des Glaubens. Gelebter Glaube. Praktischer Dienst. Doch Israel hat das Gute verworfen, der Feind jage ihm nach. Einer der Flüche Gottes. Ihr erinnert euch, es gibt ja diese verschiedenen Arten des Fluches. Fluchens. Fluchen aus Bitterkeit, das heißt, dass diese Flüche nicht eintreffen. Flüche, die eintreffen, wenn jemand selber ein fluchwürdiges Leben führt und Flüche Gottes für bestimmtes schändliches Verhalten. Und es ist wenig, was hier gesagt wird. Das Gute zu verwerfen, macht uns zu gejagten Leuten. Das bedeutet auch praktisch, ein Mensch hat die Verantwortung, das Schlechte nicht zu wählen, sondern das Gute zu wählen. Und diese Verantwortung haben wir täglich. Das fängt mit kleinen Sachen an, im Umgang untereinander, wie wir miteinander reden, ob wir helfen. Und das geht dann hin, wie wir unser Leben grundsätzlich ausrichten, hin zu Gott oder weg von ihm. Das ist die entscheidende Frage. Hin in die Gemeinschaft oder aus ihr raus. Das sind die entscheidenden Fragen. Und aus solchen kleinen, einzelnen Entscheidungen wächst dann ein Lebensweg, der uns entweder immer mehr in die Gegenwart Gottes und in die Abhängigkeit und in den Gehorsam führt, oder immer weiter daraus hinaus. Das ist oft nicht am ersten und zweiten Tag zu unterscheiden und vielleicht noch nicht mehr im ersten und zweiten Jahr. Und der Mensch hat Möglichkeiten umzukehren. Deswegen ist uns gesagt, heute, wenn ihr seine Stimme höret, verhärtet euer Herz nicht. Ja, es gibt so Tage, wie an den Tagen in Massa oder Meriba, so wird es ja verglichen, als das Volk murrte, als man sich gegenseitig anheizt zum Schlechten. Es gibt schlechte Tage. Aber es gibt einen Tag, den Gott setzt, heute, und es wird jetzt im Hebräerbrief gesagt, ermuntert euch gegenseitig, solange es heute heißt. Immer wieder heute. Weg aus dieser Anti-Haltung, hin in die Nachfolge, hin in den Gehorsam, hin in den praktischen Dienst. Wenn nicht, wenn ein Mensch das Gute verwirft, oder wenn gar eine Gemeinde oder wenn ein Volk das Gute verwirft, dann ist darauf ein Fluch Gottes. In diesem Fall, der Feind, jage ihn nach. Es gibt viele Menschen, auch viele Gläubige. Ich habe gestern wieder Kontakt zu jemandem gekriegt, der hat gesagt, eine Frau, die schrieb, sie war zutiefst verstrickt in Esoterik. Dann hat sie sich bekehrt und gehofft, ihre Nöte haben ein Ende. Aber stattdessen wird es immer schlimmer. Immer mehr Zwangsgedanken, immer mehr Druck. Immer wenn sie versucht, irgendwas in Richtung Gottes zu gehen, einen Schritt zu gehen, dann wird es schlimmer. Was soll sie tun? Manche haben gesagt, du musst da nur durchhalten, dann hört das schon auf. Was ist zu tun? Jetzt frage ich mal wieder, nicht rhetorisch. Doch, sie ist richtig zu Gott umgekehrt. Aber nach diesem klassischen Fehler, alles alleine. Sie hat alles ja immer wieder Gott offenbart. Aber was sagt das Wort? Richtig. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr die Sünden behaltet, dem sind sie behalten. Was ihr lösen werdet auf der Erde, wird im Himmel gelöst sein. Was ihr binden werdet, wird gebunden sein. Das ist den zwei oder drei in der Nachfolge Jesu gesagt. Das ist Verantwortung der Gemeinde. So einfach ist es dann. Naja, trotzdem so schwierig. Weil das ja Spuren im Leben hinterlassen hat. Und weil es dann heißt, in dieser Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, Ernsthaftigkeit im Volk Gottes zu laufen. Das wird eine Zeit brauchen, eine Verwandlungszeit. Aber der Sieg ist, weil das Wort Gottes es sagt, sicher, wenn wir uns daran halten. Was rügt Gott an sein Volk? Sie selbst haben Könige gemacht, doch es ging nicht von mir aus. Sie haben Oberste eingesetzt und ich wusste es nicht. Was heißt es? Es wurde nur ein König von Gott eingesetzt. Wer war das? Ja, es war der Mann nach dem Herzen Gottes, der König David. Der einzige, den er selber eingesetzt hat, den er sich ausgesucht hat. Alle anderen haben sich die Leute ausgesucht. Wisst ihr, was das heißt? Es ist eine verheerende Sache im Volk Gottes, wenn wir uns unsere geistlichen Leiter selber suchen. Unsere Könige oder Obersten. Das heißt, diejenigen, die in Verantwortung sind, man kann die Bischöfe oder Älteste oder Pastoren oder Leiter nennen heute, wenn ein Mensch nicht von Gott berufen ist, dann ist es eine der größten Abweichungen von seinem Willen, wenn man sich die Leute selber sucht. Deswegen sind wir angewiesen, auch in dieser Gemeinschaft, auf das, was Gott sagt. Er hat es in der Urgemeinde getan. Sondert mir nun aus. Und dann wird aufgezählt. Oder als der Apostel anstelle Judas nachberufen wird, ist die Gemeinde fast im Gebet zusammen und sie bringen die beiden Männer, die geeignet scheinen vor Gott, du Herr Herzenskündiger, zeige doch. Und das Los fiel auf. Gott wählt. Das heißt nicht, dass wir passiv warten müssen und so lange ohne Regierung sind, wenn Gott nicht redet. Aber das ist miteinander verknüpft, auch mit dem nüchternen sich zur Verfügung stellen, mit dem praktischen Gott suchen, wenn es um Leiterschaft geht. Aber es ist nicht in unserer Verfügung, wen wir einsetzen oder wer uns passt. Und wenn ich das sehe hier in unserem Kirchenkreis, was für ein jämmerlicher Zustand sich seit über 20 Jahren dort ereignet, dass bewusst Leute gesucht worden sind, ich war früher selber noch mit dem Pfarrkonvent, die schwach sind, als Leiter schwache Leute berufen, damit man selber sein eigenes Ding machen kann. Da ist das ein solches Beispiel, wie man so am Wort Gottes vorbeigehen kann, dass dadurch das Volk Gottes Schaden leidet. Und deswegen, es gehört zu den von Gott gerügten Dingen, wenn Leiter nach eigenem Gusto eingesetzt werden. Dasselbe ist, ja, mit dem kann ich nicht, ich gehe lieber dorthin, oder die Gemeinde gefällt mir nicht, der Pastor, der gefällt mir nicht, den anderen höre ich viel lieber. Gemeinde ist Gemeinschaft der Heiligen eines Ortes oder einer Region. Das ist zumindest das, was uns das Neue Testament zeigt. Gemeinde sind immer die Gläubigen eines Ortes oder einer Region. Welche Region ist genannt? Im Gegensatz zu den Orten? Machen wir es einfacher, welche Orte sind genannt? Brief an die Gemeinde in Kolossee haben wir und Korinth haben wir und Ephesus und die größte Stadt damals Rom.
Und welche Landschaft? Genau.
Es war nicht die Stadt Galatia, sondern es war der Landstrich Galatien. Eine Region, so wie wir uns hier versammeln. Regionalgemeinde. Aber es ist nicht in unserer Verfügung zu sagen, ah ja, in Berlin ist eine, die ist noch doller. Oder fahren wir mal nach Neubrandenburg. Das ist zumindest nicht Gottes Plan. Oder umgedreht, dass wir dort Leute abziehen. Und sagen, oh, hier ist viel schöner. Kommt mal hierher. Und deswegen bin ich glücklich, wenn jemand von Rügen dort eine Gemeinde findet. Weil es der Weg Gottes ist. Und es wird zu den Zeichen der Endzeit genannt, oder unter den Zeichen der Endzeit genannt, dass sich Menschen selbst Lehrer aufhäufen. Wie es ihnen in den Ohren kitzelt. Wer kennt das, wie es in den Ohren kitzelt? Das ist angenehm. Ich meine nicht, dass man mit dem Wattestäbchen so weit bohrt, dass es weh tut, sondern kitzeln, das ist so angenehm. So, oh, mach mal weiter. Ich kenne das von meinen Kindern. Wenn wir Menschen so aussuchen, dass es so angenehm ist, ach, dass es so, ja, so schön sanft und es bisschen anregend, dann haben wir uns von dem Weg Gottes entfernt. In deinen Mund das Horn. Da kitzelt nichts in den Ohren. Gestern, als wir nach Algesien gefahren sind, unterwegs Stimmübungen gemacht, dann haben meine Kinder sich schnell die Ohren zugehalten. Das ist so. Das geht durchdringend. Wenn Gottes Wort uns trifft, das dringt durch. Das ist nicht immer angenehm. Das säuselt nicht. Das ist kein feines Säuseln. Das ist auch kein Toben und kein sich aufspielen und keine Schuhe abziehen. Aber es ist etwas, was über unser Ohr unser Herz erreichen soll. Gott will unser Herz. Das geht tatsächlich über die Ohren. Man kann das auch schnell ablocken, man kann das auch durchlaufen lassen, versuchen, dass auf der anderen Seite wieder rausflutscht. Aber Gott will, dass das, was wir hören von seinem Wort in unser Herz fällt und praktisch wird. Ihr Silber und ihr Gold verwenden sie für ihre Götzenbilder, damit es vernichtet wird. Da ist Gott ganz schnell fertig. Da wird keine lange Erklärung gegeben. Wo Menschen ihr Hab und Gut aufwenden, und sei es auch für Spenden oder für Sponsoring oder wie das heutzutage alles sich nennt, und es ist nicht im Auftrag Gottes, da ist es zur Vernichtung. Man kann Werte vernichten, wirklich, nicht nur die Banken, das können wir auch. Ist gar nicht schwer. Unser Geld wenden für Dinge, die von Gott aus nicht gefragt sind, gesucht sind, ist Vernichtung von Werten. Und das erinnert mich, dieser Vers erinnert mich, es gab ja immer wieder in der Geschichte des Volkes Gottes solche besonderen Sammlungen. Wann war das? Mal 4, würde ich gerne mal hören. Ja, das war die späteste.
Für den Tempel.
Für den Tempel?
Für die Stiftshütte.
Für die Stiftshütte, das ist die erste große Sammlung.
Goldene Kalb. Wir haben so viel gesammelt.
Und für das Goldene Kalb haben wir auch gesammelt. Das wäre eigentlich die zweite Sache. Die haben auch nochmal so was Schlimmes gesammelt. Bei? Bei Gideon, genau. Also man kann sammeln im Auftrag Gottes und es ist wirklich zu seiner Ehre. Die Stiftshütte war Gottes Plan. Der Tempel war zumindest mit Gottes Herrlichkeit erfüllt. Wenn auch aus menschlichem Plan entworfen. Die Sammlung für die Heiligen in Jerusalem war Gottes Plan. Woraus ist das zu schließen? Dass die Sammlung für die Heiligen Gottes Plan war? Es heißt im Brief an die Galater, der im Wort Gottes unterwiesen wird, teile von allerlei Gütern, die mit der ihn unterweist. Es ist Gottes Plan, dass Muttergemeinden oder dass Väter des Glaubens unterstützt werden von denen, die davon profitieren. Aber es gibt auch das andere, dass man selber was machen will und dass man selber etwas plant und dass das dagegen gesetzt wird gegen den Willen Gottes. Und dann zerrinnt es. Und Gott ist schnell damit fertig. Ihr sagt, ihr habt es gemacht, damit es vernichtet wird. Es ist nicht Gottes Plan. Es ist nicht Gottes Plan, dass Werte oder auch das Besitztümer vernichtet werden. Es gehört ja wirklich zu den Segnungen Gottes, dass man von der Frucht seiner Hände den Kindern und Kindeskindern weitergibt.
Mit dem goldenen Kreis, da waren sie auf einen Schlag eigentlich, ich bin ja alles gegeben, ganz
nimmer. Sie rissen sich alles ab und?
Ist das nicht der Schmuck gewesen, den sie aus Ägypten gekriegt haben?
Eigentlich war der gedacht. Für das Werk Gottes. Nein, sie haben nicht alles hingegeben, Gott sei Dank, sonst wäre ja die Stiftung nicht übrig geblieben, es war ja davor noch. Aber es waren viel, es hat gereicht, um ein goldenes Stierbild zu machen, was dann, wir nennen das immer goldenes Kalb, das ist eigentlich ein Schimpfwort. Ein Schimpfwort. Es war ein goldener Stier. Natürlich ein Stier. Kalb ist diese verächtliche Bezeichnung. Wissen das von Simson. Als seine erste Geliebte oder erste Frau, muss man ja sogar sagen, bei der Hochzeitsfeier von den Philister, von der Philistergang so unter Druck gesetzt worden war, dass sie über diese Frau das Rätsel von Simson rausgekriegt haben, erinnert, oder manche erinnert sich vielleicht an die Geschichte. Wie ging das Rätsel gleich? Aus dem Fresser kam Fraß und aus dem Starken kam Honig sein. Das war kein feines Rätsel. Der war kein feiner Mann. Simson war so richtig. Aus dem Fresser kam Fraß. Er nennt die Honigscheibe noch Fraß. Also so viel zur derben Sprache. Er sagt hinterher genauso unfein, weil er mit meinem Kalb geflügt habt. Habt ihr das rausgekriegt? Und er meint damit seine Frau, seine junge Frau, die eigentlich noch gar nicht reif war für solche Auseinandersetzungen, wie sie zwischen den Männern dort geführt worden sind. Und deswegen ist es ein verächtlicher Ausdruck. Wir kennen das im Neuen Testament einmal im ersten Timotheusbrief. Da heißt es, dass es Leute gibt, die verworfen sind, weil sie Weiblein gefangen nehmen, welche immer da lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist also in der Elberfelder Übersetzung so punktgenau und drastisch übersetzt. Weiblein ist so ein verächtlicher Ausdruck. Verkleinerungsform. Nicht Frauen, sondern Frauchen, die immer da lernen. Also es gibt Verführer, die sich gerade an Frauen heranmachen und dann sich mit denen schmücken, die sowieso nicht Erkenntnis Gottes haben. Man kennt solche Leute, es gibt ja Leute, die so verächtlich sind, weil sie Gott nicht im Herzen tragen, weil das alles oberflächlich ist, weil die Tiefe fehlt, weil das Reifen abgelehnt wird. Und das gibt viel Durcheinander. Deswegen heißt es hier, ihr habt dein Kalb verworfen, Samaria. Es ist dem Königtum zugerechnet. Schon Jerobiam, der erste Nachfolger Salomos, hatte ja diese beiden goldenen Stierbilder gemacht, die immer Kälber genannt werden. Gott macht sich verächtlich über menschliche Methoden der Verehrung oder Gegenstände der Verehrung. Auch wenn die aus Gold sind und auch wenn wir denen eine große Bedeutung beimessen. Mein Zorn ist gegen sie entbrannt. Wie lange sind sie zur Reinheit unfähig? Mein Zorn ist gegen sie entbrannt, heißt nicht gegen diese Kalbsbilder, sondern gegen die Menschen, die so ihr Vermögen verschwenden. Und ich denke heute manches Mal, darunter fällt auch eine unseriöse Kollektenpolitik. Es gibt eine Art auch, bei Gemeinden auf Kollekten zu drängen, die ist zutiefst ungeistlich, ungöttlich. Da wird nicht die Freiheit und die Verantwortung vor Gott mit unseren Gaben verantwortlich für ihn oder vor ihm umzugehen im Mittelpunkt gestellt, sondern da wird Druck gemacht. Mach das, du jenes. Und wir müssen doch. Und dann wird es die Emotionen erregt. Und diese Dinge sind unter dem Zorn Gottes. Er will nicht, dass diese Mittel in Projekte verschwendet werden, die nicht von ihm aus sind. Überall, wo Menschen sich von Gott wegwenden. Überall, wo sie sich selber ein Denkmal setzen. Überall, wo die Anerkennung der Welt der Schwerpunkt ist. Und nicht das Werk Gottes, die Hilfe bei den Bedürftigen, laufen wir Gefahr, unter den Zorn Gottes zu sein, im Blick auf unser Besitz tun. Und deswegen ist es wirklich sorgfältig darauf zu achten, wie wir mit unserem Besitz umgehen. Wie wir mit unseren Kollekten umgehen. Wie lange sind sie zur Reinheit unfähig? Wir haben das, ja?
Mit den Kollekten und mit den Zehnten, also ich könnte irgendwas einfach nicht besitzen, aber ich bekomme gerade ein schlechtes Gewissen, weil ich werde wirklich leben und gehorsam sein. Und ich kann natürlich die Kollekte geben, die dafür
ist. Natürlich sollen wir nicht nur Kollekte geben, es gibt jetzt diese drei Arten der Gaben. Wer weiß sie? Genau, der Zehnte als das Grundsätzliche, was Gott gehört, die Almosen, die darüber hinausgehen, das ist das, was wir mit anderen teilen, die ärmer sind, und die Opfer, das sind zum Beispiel sowas, eben Sondersammlungen, die tun weh, die gehen richtig an unsere Substanz. Opfer ist immer mehr als aus unserem Überfluss zu geben. Opfer geht nur von dem, was wirklich Reserve ist. Und Opfer, eben, die wurden gegeben für die Stiftshütte, für bestimmte Sonderaufgaben im Reich Gottes. Dazu gibt es keine Verpflichtung. Das ist eine Frage der Ehre Gottes. Wenn ein Mensch Gott ehrt, dann kann er ein Opfer geben. Man kann sich mit dem Opfer nie von seinem Anspruch freikaufen. Man kann das auch nicht mit dem Zehnten. Obwohl, das ist was anderes. Der Zehnte ist was anderes. Da zeige ich oder da dokumentiere ich vor der sichtbaren, unsichtbaren Welt, dass alles ihm gehört und dass ich Verwalter bin, aber als Zeichen auch für mich selber, dass wirklich alles ihm gehört, gebe ich ihm den zugemessenen Teil, den zehnten Teil. Die Almosen, das ist etwas, was wichtig ist, wohl zu tun und mit anderen zu teilen, vergesst nicht, denn an solchen Opfern hat Gott wohlgefallen. Das ist nicht dieses große Opfer, wo man so richtig mit seiner Freigebigkeit sich rühmt, sondern das, was ihr im Stillen passiert, wo man dem anderen mitteilt. Das will Gott. gerade, ich denke, es ist der Bereich der Opfer, der hier in besonderer Weise angefragt ist. Dass wir nicht opfern für nichtige Dinge, sondern dass wir opfern dort, wo Gott das Zeichen gesetzt hat. Wo es in Übereinstimmung der Gemeinde geht. Und nicht, wo einem das Geld aus der Tasche geholt hat, vielleicht gerade aus schlechtem Gewissen. Deswegen wird uns ja gesagt im Neuen Testament, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Das heißt, Gott will, dass wir gerne geben. Nicht aus Zwang oder schlechtem Gewissen, sondern so, wie sich jeder das vorgesetzt hat. Und das muss regelrecht gelernt werden, wie jede andere Sache auch. Der Umgang mit den Finanzen muss gelernt werden. Wichtig ist, Gott ist der Herr und er hat ein Recht darauf. Und es hat was mit unserer Grundhaltung zu ihm zu tun, dass ihm das gehört und dass es nicht der Nichtigkeit, nicht den Götzen anheimfällt. Wie lange sind sie zur Reinheit unfähig? Das ist die Frage Gottes an sein Volk. Wir haben das diese Tage am Freitagabend in der Jugend gerade gelesen. Diese Stelle aus dem Kolosserbrief, Kapitel 3, lege nun auch das alles ab. Unreinheit wird dort aufgezählt. Es ist eine merkwürdige Sache, dass es Menschen gibt, die unfähig sind zur Reinheit. Dieses Wort ist ein umfassendes Wort. Das hat einerseits dieses Innere, die Lauterkeit, die Aufrichtigkeit. Und das bedeutet auch das ganz Praktische, das Passendsein vor Gott. Es ist nicht angemessen, dass wir wie die abgerissenen Lumpen in seine Gegenwart kommen. Wirklich. Stoppelbärtig oder mit unsauberen Sachen. Wir gehen in seine Gegenwart. Sonntag darf das was anderes sein als sonst. Weil das wiederum etwas mit unserem Herzen macht. Unsere Herzenshaltung, das ist das, worum es Gott geht. Nicht, dass wir uns gegenseitig beeindrucken mit unseren neuesten Kleidern oder mit unserer teuersten Modekollektion. Zum Glück kommt es ja doch nicht dazu hier. Aber dass wir mit dieser Herzenshaltung vor ihm sind. Er ist der Herr aller Herren, der König aller Könige. Da rennen wir auch, wenn wir bei unserer Regierung eingeladen sind, auch nicht wie die letzten Schlümpfe dahin und kommen mit Arbeitskleidung angeschlurft. In Aufrichtigkeit, unser Herz, lasst uns unser Herz und unsere Hände erheben zu Gott. Das ist diese innere Haltung. Wir begegnen dem Herrn aller Herren, dem König aller Könige. Jesus Christus ist hier. Er hört uns, er kennt uns, er sieht uns, er begegnet uns, er will uns ausrüsten mit Kraft für diese vor uns liegende Woche. Er will uns Weisung geben, unser Leben Korrektur geben, dass wir in seiner Gnade, in seinem Frieden unterwegs sind. Sollten wir es uns nicht wert sein, sollte er uns das nicht wert sein, dass wir ihm angemessen begegnen? Denn es ist von Israel, das hat ein Handwerker gemacht, kein Gott ist es, vielmehr wird das Kalb Samarias zu Stücken werden. Da haben wir das doch, die Unreinheit, die Gott hier ankreidet dem Volk, hat was mit Götzendienst zu tun. Und ich mache das mal ganz platt. Ein Mensch, der so schmutzig rumläuft und überhaupt nicht Gefallen finden kann, an einer ordentlichen Art sich zu kleiden, sich zu waschen, Umgang mit dem anderen zu haben, sein Gebiss in Ordnung zu bringen, ist immer ein Mensch, der bei Götzen festhält. Also das darf ich so aus dem seelsorgerlichen Alltag bezeugen. Ein Mensch, der so schmuddelig ist, ist immer ein gebundener Mensch. Einer, der noch nicht in die Freiheit der Gotteskindschaft hineingetreten ist. Wenn wir von Veränderung unseres Lebens sprechen, dann ist das tatsächlich erkennbar auch an unserem Umgang mit unserem Körper, mit unserer Kleidung, mit unseren Wohnungen. Es ist nicht geziemend, dass es aussieht wie behandelt. Wirklich. Es ist für Gläubige nicht normal, dass alles durcheinander ist und wir uns darum nicht kümmern und es sieht aus wie bei den Wilden. Das kann so sein und normalerweise kommen wir aus solchen Verhältnissen. Gerade wer aus einer Suchtstrecke kommt, da ist das ja ganz offensichtlich. Aber das darf, das muss sich ändern und es muss die Freundlichkeit Gottes bei uns einziehen und die Klarheit Gottes und es darf sich und muss sich in unserem Alltag widerspiegeln. Wind sehen Sie, Sturm ernten Sie. Ein Halm, der nicht sprost, bringt kein Mehl, selbst wenn er etwas brächte, wird ein Fremdes verschlingen. Woher kennen wir diesen Vers? Aus den Sprüchen. Wer Wind sät, wird Sturm ernten. Und das heißt dann, wer Zank ausstreut, erntet Streit, blutige Nasen. Kleiner Anfang, große Wirkung. Weg von Gott bedeutet auch immer Eskalation. Bedeutet immer, dass Dinge, die man sonst gut übersteht, ich sage mal, ein Wind gehört zu unserem Leben, dass sich das zum Sturm auswächst, zur Zerstörung. In der Gegenwart Gottes zu leben heißt, dass solche Widerwärtigkeiten uns nicht so überrollen, dass es zerstörerisch wird, sondern dass man dort steht. Beispiel Neuen Testament. Genau. Das Haus, was gegen das die Winde stürmen und der Regen fällt und weil es auf Felsen gegründet ist, bleibt es stehen. Was sind das für Leute? Die das Wort Gottes hören und tun. Das macht uns nämlich fest bei solchen Wind. Ganz wichtig. Auch stabil gegen jeden Wind der Lehre. Das wird uns gesagt. Das, was Gläubige heute am stärksten erschüttern kann und am zerstörerischsten wirken kann, ist dort, wenn sie nicht im Wort Gottes gegründet sind, dass sie hin und her geworfen werden von jedem Wind der Lehre. Der eine sagt, man muss die Hände beim Beten so machen, der andere so. Der dritte sagt, also wenn, dann es geht nur, wenn man sich hinkniet. Und der vierte sagt, nur wenn und so weiter. Und da gibt es für die Taufen so eine widerstreitenden Regelung und für jeden anderen Punkt. Und der Glaube ist nur echt, wenn man das macht und der andere sagt, nee, wenn man jenes lässt und so weiter. Und da gibt es eine riesige Verunsicherung, solange wir nicht im Wort Gottes gegründet sind. Und deswegen ist es mir nicht zu viel, dass wir in jeder Jugendgruppe, in jeder Begegnung das Wort Gottes lernen. Aber nicht nur, dass wir es lesen, sondern dass es in unser Herz fällt. Weil ich selber es kenne, wenn wir mit dem Wort Gottes genährt sind, wirklich, nicht bloß unser Verhungern damit verhindern, so wie mein Mentor damals gesagt hat, na Frank, was liest du im Moment im Wort Gottes? Na, die Losung. Da war ich schon stolz, dass ich das jeden Tag gemacht habe. Und da hat er gesagt, na, dann ist kein Wunder, wie das in deinem Leben aussieht. Das ist nämlich die alte Narration, da bist du schon kurz vorm Sterben. Da denkt man, das ist gut und das ist viel. Und das stimmt. Ich habe es ja gemerkt in meinem geistlichen Leben. Es hat gerade noch zum Überleben gereicht, aber nicht mehr, um anderen damit zu dienen. Und wenn man denkt, na ja, man muss ja mal irgendwie klein anfangen. Ja, okay, man muss klein anfangen. Aber anfangen. Im Wort Gottes gegründet sein. Das geht weiter. Lebendig. Gewurzelt. Fest gegründet. Denn man sucht vom Propheten, dass er das Wort Gottes sagt und dass aus seinem Mund Weisung Gottes ausgeht. Und wie geht die aus? Indem er das Wort Gottes kennt, liebt und in sich hat. Das muss unser tägliches Brot sein, wirklich buchstäblich. Und wenn sich jemand in die Fastentage einklingt, dann soll das damit beginnen. Nicht, dass man große Hungerexperimente macht, sondern dass wir uns an den Tag meinetwegen auch noch mit natürlicher Nahrung beglücken, wenn man es braucht. Aber dass man wenigstens diesen Tag nutzt, um das Wort Gottes in sich aufzunehmen. Extra als besonderen Tag. Das wäre der Anfang. Ein Halm, der nicht sprost, bringt kein Mehl. Das ist ja so. Da kann der Same des Wortes Gottes glatt ausgestreut sein. Wenn es nicht Wurzeln kriegt, wenn dieses Wort nicht erstirbt. Auch das ist ja so ein Geheimnis. Wir können nicht, das sage ich auch nochmal, wir können nicht die Bibel lesen, mit dem Ziel, jetzt gerüstet zu sein, um den anderen die Worte Gottes um den Kopf zu klopfen. Das geht nicht. Das Wort Gottes muss in uns erst hineinsterben. Und der Geist Gottes muss es lebendig machen. Das ist ein manches Mal mühsamer Prozess. Wisst ihr warum? Weil, wie bei jeder Saat, eine ganze Zeit vergeht, bis man erntet. Und man muss eine Menge Wort Gottes in sich aufnehmen, bevor es sprost, und noch eine Menge, bevor das erste, was gesprost ist, auch noch Früchte trägt. Und diese Zeit wird vielen zu lang. Und man denkt, oh, ich lese doch schon, 3 Jahre schon habe ich jetzt die Bibel gelesen. Bin schon 2-mal durch. Bei mir funktioniert das nicht. Das funktioniert, keine Angst. Es braucht die Zeit zum Keimen. Es braucht das gute Herz auch zum Keimen. Das ist das, was Jesus sagt. Ja?
Also ich lese zwar in der Bibel, aber ganz offen, also ich lese mir dann von mir die Sprüche. Weil wir sind von mir und von mir die Sprüche richtig relativ.
Relevant.
Also,
ja. Ja, immer rein damit. Wirklich, also wir müssen hier keine Marathonlesungen machen und jeden Tag ein Buch der Bibel lesen, kann man machen, aber muss man nicht. Es gibt auch die Zeit des Frostes, des Winters, da geht nicht neu nachzustreuen. Da stirbt das erstmal in uns. Gibt solche Zeiten. Kann mich gut erinnern, ich bin 20 Jahre mit dem Wort Gottes vollgefüllt worden und dann war für mich eine Zeit dran, da nicht noch was obendrauf zu prügeln. Ich habe sehr gesucht, dass das Wort Gottes dann lebendig in mir wird. Und dann gab es eine Zeit, da ging nichts mehr rein. Da wusste ich genau, jetzt muss ich da durch, bis es irgendwie in mir lebendig wird. Dass ich es nicht nur mit dem Verstand weiß, sondern dass es lebendig wird in meinem Geist. Das ist sein Werk. Und solche Zeiten sind schwierig auszuhalten. Dann sind wir versucht, uns mit anderen zu vergleichen. Oh, die sind ja schön viel weiter, oder? Das geht ja bei denen viel besser, oder die können sich erinnern, oder sowas. Es muss der Geist Gottes in uns lebendig machen. Es ist sein Wort. Und deswegen in Treue und Geduld, das ist so, das ist das Geheimnis. Treu bleiben, geduldig sein, auch mit sich selber geduldig sein. Gott hat Geduld mit uns. Manchmal haben wir weniger Geduld mit uns als Gott. Es hat mir sehr geholfen, in diesen Jahren meines jungen Glaubens solche erfahrenen Menschen zu hören. Und man hat mal gesagt, Gott lässt Menschen in großer Geduld reifen. Wenn seine Zeit gekommen ist, fordert er eine unwiderrufliche Entscheidung. Aha. In großer Geduld reifen. Also kommt eine Zeit, wo ich dann gefragt bin. Gut, warte ich noch. Warte ich, bis er fragt. Dieses Hören auf ihn, diese lebendige Beziehung, eben wie in der Familie, wo man auch schöne Tage hat und sehr schwierige Tage. Das ist in der Gottesbeziehung nicht anders. Mal ist alles toll, wir denken, wir können gleich den Himmel auf Erden ausbreiten, und dann ist es wieder so finster und fürchterlich. Da denken wir, es geht gar nichts mehr. An dieser Stelle ist gefragt, nicht auf uns selbst hören. Lass alle Menschen lügen, sein Gott aber wahrhaftig schließt uns auch immer selber ein. Misstrau deinen eigenen Einschätzungen. Zumindest im Sinne des ultimativen, misstrau nicht deinen Wahrnehmungen. Mhm. Unsere Wahrnehmungen sind wichtig, aber unsere Schlussfolgerungen, die wir daraus ziehen, die sind in der Regel falsch. Deswegen werden wir ermahnt, nicht zu richten. Gott in letztes Urteil zu sprechen. Gott kennt und weiß alles. Das ist auch manchmal schwer auszuhalten. Wir sind manchmal so überzeugt, dass wir richtig liegen, dass es uns aushebelt, wenn Gott mit einmal sagt, nee, das stimmt so nicht. Und andermal sind wir zutiefst überzeugt, wir liegen falsch. Und Gott bestätigt uns. Diese Überzeugungen, denen dürfen wir misstrauen. Sicher ist einzig sein Wort. Darauf müssen wir uns gründen. Nicht, wie wir uns fühlen. Haben wir einen guten Tag, denken wir, dann wird alles gut sein. Und haben wir was Schlechtes gegessen, geht uns im Bauch rum, denken wir, unser geistlicher Zustand ist schlecht. Das Wort, dahin immer wieder. Herr, gib mir die Sicherheit. Das ist eine Freude, wenn man da hineintritt. Das ist wirklich eine neue Dimension, dass wir dann merken, wir sind in seiner Spur. Und dann drinnen bleiben natürlich. Aber wenn man so weit ist, dann macht es auch so viel Freude, dass man auch nicht mehr raus will. Die Zeit dazwischen ist so schwierig, bis wir dahin gelangt sind. Verschlungen ist Israel. Jetzt sind sie unter die Nationen wie ein Gefäß geworden, an dem man keinen Gefallen hat. Gottes Kinder, denn das muss man immer noch sagen, Gläubige als Gottes Kinder, wenn sie Gott verlassen haben, sind sowas Widerwärtiges, dass man sie einfach verachtet. Das ist was anderes, als wenn sie bekämpft werden. Es ist sehr schwierig, wenn man merkt, dass man um des Glaubens willen bekämpft wird. Aber es ist viel schlimmer, wenn wir verachtet werden. Das passiert nur, wenn wir uns von Gott weggewendet haben. Wenn wir uns anpassen, wenn wir meinen, wir müssen so ähnlich wie möglich den Ungläubigen werden. Dann verlieren sie den Respekt. Ich habe sehr viel Widerstand erlebt. Das ist manchmal schmerzhaft, aber es ist bei weitem nicht so schlimm, als wenn man verachtet wird, dass man sagt, naja, komm, hast auch mal fromm geredet. Das ist eine Schande. Petrus ist dazu gegangen. Da war doch auch einer, der mit Jesus gegangen ist. Ich schwöre euch und ich verfluche mich selber, mit dem habe ich nichts zu tun. Dann lassen sie ihn laufen. Da hat man schlecht was eingetauscht. Dann kräht der Hahn. Da hat Jesus schon vorgebeugt. Da kommt er zur Umkehr. Da zerbricht auch der Stolz, den man sich selber gegenüber hat. Wir brauchen uns nie zu fürchten, wenn wir um Jesu willen verfolgt werden. Aber wir müssen uns fürchten, wenn man unser überdrüssig ist im Sinne von, naja, was braucht man die noch? Bekämpft werden ist gut, aber verachtet werden wie ein Gefäß, an dem man keinen Gefallen hat, naja, passt nicht so richtig. Das ist gefährlich. Dann laufen wir Gefahr, dass wir von dem klaren Weg Gottes abgewichen sind und haben uns angepasst und meinen, wenn wir der Welt ähnlicher werden, dann geht es schon besser. Das ist eine große Gefahr. Sich selbst von der Welt unbefleckt halten, das ist einer der beiden Kriterien, die zu einem reinen Gottesdienst gehören. Und das bedeutet natürlich, unbefleckt von der Welt, dass wir uns von ihr unterscheiden. Dass wir nicht ihren Beifall haben. Das ist manchmal schwer auszuhalten. Aber das andere ist viel schlimmer. Dann hat nämlich Gott sein Urteil über uns zu sprechen und sagt, ich kenne dich nicht. Ist lau geworden. Denn sie sind nach Assur hinaufgezogen, ein Wildesel bleibt für sich allein, Ephraim aber spendet Liebesgeschenke. Hoseas Dienst hat sich über einen Zeitraum von etwa 30 Jahren erstreckt. In der Zeit waren 6 Könige, alles gottlose Könige. Sie sind nach Assur hinaufgezogen. Das ist hier keine prophetische Rede im Sinne von, sie wurden nach Assyrien hinweggeführt. Das wurden sie. Aber wisst ihr warum? Weil sie vorher mit ihnen geliebäugelt hatten.
Und das hat sich nicht nur auf das Nordreich, auf Israel bezogen, sondern das begann bei Hiskia, bei dem frommen König. Da kamen nämlich Assyrer und er öffnet ihnen alles und zeigt ihnen die ganzen Schätze des Hauses Gottes und des Hauses des Königs. Auch das ist eine Sicht der Welt anpassen. Sie beeindrucken wollen mit dem, was Gott getan hat. Oder was man vor Gott hat. Oh, guck mal, wie der Herr mich gesegnet hat. Wenn es heißt, dass wir beten sollen, dass wir ein stilles und ruhiges Leben führen sollen, dann bedeutet es auch bewusst, im Hintergrund zu bleiben. Nicht mit allen in die Öffentlichkeit zu rennen. Nicht überall zu präsentieren, wer wir sind und was wir sind und wie gut wir sind. Das ist manchmal nötig. Und das ist auch manchmal angemessen. Und das ist ein andermal eine gefährliche Situation, wenn wir überall nach den Regeln der Welt handeln, die sagen, tu Gutes und rede darüber. Jesus sagt ganz klar, wenn er Gutes tut, dann lass deine rechte Hand nicht wissen, was deine linke tut. Denn euer Vater im Himmel, der das Verborgene sieht, wird dir vergelten. Damit nicht hausieren gehen. Und das ist eine merkwürdige Sache. Sie rennen nach Assur und werden ein paar Jahrzehnte später dorthin in Gefangenschaft verschleppt. Das ist eine der großen Gefahren des Volkes Gottes, dass wir uns anzupassen versuchen. Und an der Stelle, wo wir versuchen, uns anzupassen, werden wir wirklich angreifbar. Da müssen wir sorgfältig auf den Willen und auf den Weg Gottes achten. Ein Wildesel bleibt für sich allein, Ephraim aber spendet Liebesgeschenke. Das ist ein merkwürdiges Wort mit diesen Liebesgeschenken. Das ist so der, man kann das auch übersetzen mit Buhlenlohn. Also, man passt mit Buhlen, also wie heißt es, mit Prostituiertenlohn oder so. Hurenlohn. Das hat was mit Anpassung zu tun, mit aller Welt Freund sein. Ja, so könnte man es auch sagen, Schmiergeld, das zählt dazu. Aller Welt Freund sein, ja, nicht anhängen. Und ein Wildesel bleibt allein, das ist ja das Tier, was als widerspenstig und unbändig gilt, auf seine Freiheit bedacht, auch wenn man den fängt, damit kann man kein Reittier draus machen, wenn der lässt sich nicht zähmen. Ein Bild für unbändiges und angepasstes Verhalten. Aber, dass das Volk Gottes das noch toppt, dass man dann noch die Gemeinschaft mit den Ungläubigen sucht. Das wird hier vorgeworfen. In gewisser Weise bleibt in Mann Gottes, bleibt das Volk Gottes immer ein Stück unpassend für die Welt. Das wird Johannes dem Täufer vorgeworfen. Das ist der Verrückte, der draußen Heuschrecken frisst. Das wird Jesus vorgeworfen. Das ist der Besessene, der sich mit den anderen Besessenen zusammentut. So hat man ihn geschmäht. Mit den Huren und mit den Zöllnern. Es passt immer nicht. Und wir dürfen nicht denken, dass wir so leben können, dass wir immer passen. Wir passen nicht in diese Welt, wo Jesus Christus verworfen worden ist. Wo er gekreuzigt ist und wo er bis heute gehasst wird. Wir können, auch wenn wir Gunst bei Gott und den Menschen haben, nicht damit rechnen, dass wir immer allerwelts Liebling sein könnten. Und dass alle Leute, oder dass wir bei allen Menschen Gunst haben. Das geht nicht. Es gibt Zeiten, wo man Gunst hat. Und darauf folgen Zeiten der Verfolgung. Kann man in der Apostelgeschichte immer wieder lesen. Sie hatten Gunst beim ganzen Volke und wurden von den hohen Priestern geschlagen und strengstens vermahnt, nicht mehr von Jesus zu erzählen. Das gehört zusammen. Es gibt für mich sogar echt diesen Zusammenhang. Wenn Gott Aufbrüche schenkt, wenn man so ganz voller Freude ist, was Gott macht, dann ist die Verfolgung nicht weit. Überall kann man gucken, in der ganzen Kirchengeschichte, wenn große Aufbrüche waren, gingen die immer Zeiten der Verfolgung voraus. Nicht, dass wir das provozieren, nicht, dass wir Leute anmachen und sagen, Bitte, wir sind Christen, haut uns mal, dass wir ein bisschen Verfolgung leiden. Das kann nicht sein. Also, oder dass wir Leute provozieren, wird ausdrücklich gesagt. Nicht, dass wir leiden als Mörder oder Übeltäter oder jemand, der sich in fremde Sachen mischt. Wen aber als Christ, dann sollen wir uns nicht schämen. Auch wenn sie unter den Heiden Liebesgeschenke annehmen, will ich sie jetzt sammeln, dass sie sich bald winden wegen der Last des Königs der Fürsten, also des Königs von Assyrien. Ich will sie sammeln. Wenn man das so hört oder über das erste Mal drüber wegliest, denkt man, ach, Eingreifen Gottes, das ist ja gut. Es gibt auch ein Sammeln Gottes zum Gericht. Jesus selber sagt es auch, dass am Ende alle Völker eingesammelt werden in die Scheune. Die einen zum Leben, die anderen zum Gericht. Wir können nicht immer denken, wenn Gott etwas in Bewegung setzt, dass das dann, wer wundert, wie toll ist. Manchmal setzt Gott etwas in Bewegung und das ist zum Gericht oder es ist zum Unglück. Auch das muss man wissen. Es wird uns gesagt in den Propheten, gibt es ein Unglück in der Stadt, das ich, der Herr, nicht schaffe. Es gibt nichts Gutes und nichts Böses, was an Gott nicht vorbeigemusst hätte. Wir denken immer, es ist nur für das Gute zuständig und alles Böse ist vom Teufel. Aber es gibt nichts, was an Gott nicht vorbeimusste. Das kann uns trösten, wenn wir mit ihm in Übereinstimmung sind. Und das kann uns das Fürchten lehren, wenn wir meinen, Gott hat uns nur gefälligst alles Gutes zu schulden. Ja, Ephraim hat die Altäre vermehrt, zum Sündigen dienen sie ihm. Altäre zum Sündigen. Wieder so ein Satz, der fast aus dem Zusammenhang gerissen scheint. Ein Klagen Gottes und ein Anklage Gottes. Ephraim ist der Stamm, der für die 10 von Gott abgefallenen Stämme am intensivsten steht. Wer war Ephraim? Der jüngere Sohn Josefs, der einen besonderen Segen hatte. Der wird später zu dem, der besonders den Abfall fördert. Man kann nicht sagen, dass unsere Herkunft uns adelt, als unsere natürliche Herkunft. Wir können nicht sagen, wir stammen aus einer Reihe gläubiger Gottesmänner, na, dann sind wir von vornherein solche. Oder wir können noch nicht mal sagen, wir haben gläubige Eltern und Großeltern, was soll uns schon passieren? Gerade dort kommt oft das schlimmste Abweichen vor. Und Ephraim wird hier angeklagt als der Stamm, der mal eine besondere Berufung hatte. Und hier zum besonderen Abfall seiner Brüder beiträgt. Und zwar in der Weise, dass Altäre gemehrt worden sind, aber sie dienen zum Sündigen. Und Gott betont das nochmal. Altäre zum Sündigen. Dass wir nicht denken, alle frommen Handlungen sind fromm. Nur weil sie einen frommen Anschein haben. Es gibt viel Frommes, das ist zur Sünde. Die Folge Sonntag hat mir das bitter vor Augen geführt. Ich war abends noch bei dem Bischofsgottesdienst in Pasewalk. Und da ist der Pastor, der den Gottesdienst leitet, bittet am Anfang, Herr, erbarme dich derer, die dein Wort erwarten und denen nur Menschenworte geboten werden. Und dann kommt die Predigt des Bischofs und er erzählt 10 Minuten lang Politik.
wie wichtig das ist und gegen die Rechten und so weiter. Wir warten auf das Wort Gottes und es kommt Menschenwort. Wir dürfen nicht denken, dass wenn ein Bischof oder wenn irgendeine besonders herausragende Persönlichkeit redet, und er redet nicht die Aussprüche Gottes, dass das dann irgendwas besonders Heiliges sei. Oder wer auch immer, welcher immer gesalbte Diener Gottes. Man kann auch mit der Menge der Altäre, mit der Menge der Anbetungsstätten nur die Sünde vermehren. Und deswegen sage ich es nochmal, ihr Lieben, es geht um das Herz, um unser Innerstes. Gott will unser Innerstes, nicht die äußere Frömmigkeit, dass wir das abnicken und sagen, ja, weiß ich, stimmt alles, okay. Ah, ich mache trotzdem mein Ding. Es geht um unser Inneres, dass unser Herz für Gott aufrichtig ist. Dass wir ihn mit unserem ganzen Willen und Wesen suchen und ihm folgen. Und dazu ist er gnädig und lässt uns umkehren. Und sagt diese lange Rede nicht zur Vernichtung, sondern zur Umkehr. Denn es heißt, früh mich aufmachend und sendend, habe ich die Propheten zu euch geschickt. Und am Ende der Tage den Sohn. Die haben die ganzen Propheten verworfen. Und trotzdem hat er den Sohn noch das an. Wer den verwirft, für den bleibt danach nichts mehr übrig. Ihr Lieben, was ist eine Predigt? Eine Gelegenheit zu hören. Man kann es auch lassen. Aber, wer ist Jesus? Der Ritter. Dem zu verwerfen, heißt das Heil zu verwerfen. Danach kommt nichts mehr. Wer mit Jesus nichts zu tun haben will, für den kommt nichts mehr. Mit dem ist Gott fertig. Alles versucht. Und vergeblich. Schriebe ich ihm 10.000-fach meine Gesetze auf, wie Fremdes würden sie geachtet. Das ist das, was Gott sagt. Man kann das dann nochmal verstärken und nochmal sagen, es ändert nichts. Das ist eine der Dinge, die ich ganz schwer gelernt habe. In dieser Arbeit mit Suchtkranken habe ich gedacht, okay, vielleicht haben sie es nicht verstanden. Ich sage es nochmal. Ich mache noch einen Hausbesuch. Ich fahre nochmal hin. Ich diskutiere nochmal. Ich gebe noch eine Gelegenheit. Und wieder eine Besinnungswoche. Und vielleicht beim nächsten Mal. Ich weiß heute, wer das Wort Gottes verwirft, einmal und zweimal, der macht es dann auch beim 20. und 50. Mal. Heute, wenn er seine Stimme hört, heute, das ist der Tag. Gott gibt uns Gelegenheit zur Umkehr. Aber es wird uns nicht hinterher geschmissen. Es ist nämlich ein heiliges Wort. Es ist ein lebendiges Wort. Es ist ein Wort, was Kraft hat. Kranke gesund. Verlorene. Heil. Verdorbene. Heilig zu machen. Deswegen wird es nicht den Hunden hingeschmissen. Deswegen können das nicht die Schweine zertrampeln. Die Leute, die sich längst festgelegt haben, dass sie mit Gott nichts zu tun haben wollen. Als Schlachtopfer meiner Opfergaben opfern sie Fleisch und essen es. Der Herr hat keinen Gefallen daran. Jetzt denkt er an ihre Schuld und sucht ihre Sünden heim. Nach Ägypten werden sie zurückkehren. Das Schlachtopfer war etwas, was nicht gegessen wurde, sondern das war für Gott. Mich erinnert dieser Vers an dieses Prophetenwort, ich glaube aus Jesaja. Sie essen ihre Sünde wie Brot. Man macht sich nichts draus. Jeden Tag. Gehört dazu. Naja. Gott macht eh nichts. Diese Haltung, ihn nicht wirklich zu ehren, ihn nicht wirklich zu lieben, ihm nicht wirklich unser Leben zu geben, sondern das so pro forma, naja, bitte. Das ist das, was gerade nicht geht. Da sagt er, jetzt denkt er an ihre Schuld und sucht ihre Sünden heim. Nach Ägypten werden sie zurückkehren. Wenn ein Mensch sich so von Gott entfernt, dass er sein Wort nicht ernst nimmt, dann geht es zurück in die Sklaverei. Das haben wir so oft erlebt. Inzwischen weiß ich, dass es ein Gesetz ist.
Wenn ein Mensch Jesus Christus verwirft, nachdem er von ihm gesucht worden ist und nachdem er auch in das Leben eingegriffen hat, und er sagt, nein, nein, höre ich nichts, man muss das nicht übertreiben, dann geht er in die alte Gefangenschaft zurück. Spätestens, wenn er aus der Gemeinschaft der Gläubigen rausgeht. Ich kriege jede Woche Anrufe von Leuten, die früher mal auf dem Weg waren. Und alle sind am Trinken. Und alle jammern sie mit der Nacht zu Ohren voll. Was soll ich sagen? Es ist alles gesagt. Jesus wollen sie nicht. Was soll ich tun? Israel hat den vergessen, der es machte, hat Paläste gebaut und Juda hat die befestigten Städte vermehrt, aber ich werfe Feuer in seine Städte, das verzehrt seine Paläste. Den vergessen, der es gemacht hat. Dieses Bekenntnis bei jedem hochkirchlichen Gottesdienst ist ein wichtiges Bekenntnis. Sprech's mal. Ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Er hat mich gemacht, er hat alles um mich herum gemacht. Damit beginnt der Glaube, wirklich. Damit beginnt das Neue, dass ich ihn ehre über allem, was gemacht ist. Wenn ich das vergesse, dann kann ich, wo ich Städte oder Paläste bauen, also befestigte Städte oder Paläste, da kann ich was Hochfliegendes planen oder etwas, was mir Sicherheit gibt. Und er wird Feuer da reinwerfen. Wenn ich Gott vergesse, und das heißt, an die nächste Stelle schiebe, an die zweite, dritte, fünfte, und mache stattdessen mein Ding, dann sind das auch hochfliegende Sachen und seien das auch starke Sachen. Dann kann er einmal reinhauchen. Er zerstört es mit dem Hauch seines Mundes. Einmal reingepustet. Ich denke manchmal, wir Menschen mit all unseren Plänen, wir kriegen gerade mal so Federbilder gelegt, mit lauter Fusselchen. Das sieht ganz gewaltig aus. Und Gott bläst einmal rein und schuss, ist nichts mehr davon da. Wenn man das in den letzten Jahren sieht, wie viele Milliarden an Werten, an besonderer Lebenszeit und Kraft, an Geld und an Krediten aufgewendet sind, was dann durch Naturkatastrophen einfach so weg war, innerhalb von Minuten. Gestern ist in der Türkei ein Minarett umgestürzt. Und die Leute haben sich gewundert, der Wind war nur 3 Minuten lang. Ganz kurz und danach wieder vorbei. Da hat er einmal dieses Minarett umgeschmissen, das ist auf ein Restaurant gefallen und hat einen Mann erschlagen. Da wundert man sich, wie kommt das? Ganz kurz, nur ganz kleines Stückchen durch die Stadt gezogen. Genau diese Sache. So kann Gott einfach reinpusten in unser Leben. Festgefügte Dinge, wichtige Sachen, einfach wegnehmen. Dem einen ist die Gesundheit, dem anderen das Geld, dem dritten die Familie. Wenn wir nicht ihn zuerst suchen, deswegen ist uns gesagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach der Gerechtigkeit, die vor ihm gilt. So wird euch alles hinzugefügt, wonach die Ungläubigen streben. Essen, Kleidung, da wo sich normalerweise unser ganzes Leben dreht. Dazu ermutigt er uns und dazu dürfen wir mutig in diese vor uns liegende Woche gehen. Amen.